Für alle, die mich nicht kennen, sind, glaube ich, einige, zumindest kenne ich viele von euch nicht, wenn ich so in die reingucke. Ich bin Marc und ich darf heute mal wieder für euch, für uns, auch für mich selbst predigen. Wir befinden uns, wie ihr sehen könnt, nach ein paar Unterbrechungen und ein paar Ausschweifen, so zum Jahresende, Jahresanfang, davor Weihnachten, wieder in der Predigtreihe oder immer noch in der Predigtreihe Jesusbegegnung und wollen uns heute die erste Begegnung Jesu mit seinen ersten Jüngern anschauen. Dazu dürft ihr gern schon mal eure Bibel rausholen. Wir lesen Matthäus 4, 17 bis 22. Ganz kurz vorneweg, was ich zu der Predigt sagen will, schon mal so als, was ihr im Hinterkopf haben dürft. Ich möchte, also es ist ein Thema, was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hat oder die letzten Wochen. Und was ich nicht möchte, ist einfach uns alle zu so einem blanken Aktionismus aufrufen, sondern was ich mir wünsche für heute Morgen ist, dass es so euch so geht, wie es mir vielleicht die letzten Tage und Wochen geht, dass ich einfach gemerkt habe, wie Gott in bestimmten Dingen mein Denken und mein Herz verändert hat. Und das wünsche ich mir für uns heute als Gemeinde. Also nicht irgendetwas zu tun, das ist nicht meine Aufforderung, sondern mein Wunsch ist, dass wir Gott mehr verstehen, mehr kennenlernen und deshalb vielleicht sich unser Handeln verändert. So, jetzt dürftet ihr alle Matthäus 4,17 haben. Ich habe es euch aber auch hier auf der Folie. Ich habe das aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir befinden uns da an der Stelle, wo Jesus, er ist schon getauft worden, Versuchung war gerade gewesen und dann steigen wir sozusagen ein, Matthäus 4. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und die beiden Verse, die darauf folgen, ist nochmal das Gleiche mit zwei anderen Jüngern. Das lese ich euch jetzt nicht nochmal vor. Also um was es uns heute Morgen geht, ist diese Aufforderung von Jesus. Folgt mir nach, folge mir nach. Ich lese gerade dieses Buch hier. Ihr könnt es einmal in klein sehen, einmal in groß. Folge mir nach von David Platt. Hatte Anderlee auch im letzten Newsletter, meine ich, empfohlen. Deshalb hat es Chrissy mir zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe es direkt angefangen zu lesen. Ich finde es genial. Ich fand die ersten Seiten so genial, dass ich gesagt habe, über diese Jesus-Begegnung muss ich predigen. Und es ist auch weiterhin genial. Ich bin noch nicht ganz durch, mir fehlen noch die letzten 30 Seiten. Ich kann es empfehlen. Möchte dieses Buch jemand geschenkt haben? Ich glaube, ihr wart die ersten beiden. Ich bringe es euch nächste Woche mit, ich habe nämlich noch zwei bestellt, weil mein eigenes behalte ich natürlich. Genau, ihr kriegt nächste Woche, kommt auf mich zu, falls ich es vergesse. Also hier, ihr beiden da vorne wart die schnellsten. Genau, also ich lese dieses Buch von David Platt und es hat mich extrem herausgefordert, es hat mich motiviert, aber es hat mich auch extrem beschämt. Ja, wir lesen da, folge mir nach, die Aufforderung Jesu und unten der Untertitel, ich hoffe, man kann es lesen, du wirst dich niemals langweilen, aber es wird dich etwas kosten. Dafür will ich jetzt gar nicht viel sagen, aber habt es mal im Hinterkopf. Also mich hat es extrem stark auch emotional, sage ich mal, berührt und deshalb war der Grund für mich zu sagen, hey, warum soll ich euch nicht hineinnehmen in diese gedankliche Reise, die sich so bei mir in den letzten Tagen und Wochen vollzogen hat. Also diese Aufforderung heute, folge mir nach. Welche Bedeutung hat diese Aussage damals in diesem Kontext, in der Bibelstelle und was für eine Aussage hat sie für uns heute? Ja, als Jesus Petrus und Andreas damals aufgefordert hat, war das eine ganz praktische Aufforderung. Folge mir nach. Ich laufe hier durch die Gegend, ich verkünde das Reich Gottes oder dass es nahe ist. Folge mir nach, folge mir physikalisch hinterher. Die Jünger damals wurden gerufen, ihrem neuen Rabbi, ihrem neuen Lehrer, davor hatten sie keinen, also in Anführungszeichen neuen, mit ihm durchs Land zu reisen. Für uns ist das jetzt ein bisschen schwieriger. Wir können jetzt, Jesus ist nicht mehr da, ja, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren. Wir können ihm jetzt nicht physikalisch folgen und so praktisch hinterherlaufen, wie das die ersten Jünger damals tun konnten. Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass Jesus zu jedem Einzelnen heute Morgen sagt, du, folge mir nach. Und eine von meiner Frau, Chrissy, ihren Lieblingsfragen ist, wenn ich sowas sage oder in so einer Predigt, wenn ich das vorbereite, sagt sie, ja, aber was bedeutet das ganz praktisch für mich? Was bedeutet das ganz praktisch für mein Leben? Das sind ja immer so schöne Sätze, aber was bedeutet das denn? Folge Jesus nach. Und da möchte ich dich fragen, was bedeutet es für dich, jetzt wo du dir vielleicht, hast du dir gar keine Gedanken so konkret darüber gemacht, aber was bedeutet es für dich, ein Nachfolger Jesu zu sein? Ich gehe davon aus, einige hier würden sich als Nachfolger von Jesus bezeichnen. Was macht es für dich aus? Nimm dir mal 10, 15 Sekunden darüber nach. Was sind die ersten Gedanken, die in deinen Sinn kommen? Was macht ein Nachfolger Jesu aus? Bedeutet es für dich, einfach zu glauben, dass Jesus mal gelebt hat, dass er eine historisch reale Figur ist? Dass du vielleicht dann vor einiger Zeit ein Übergabegebet gesprochen hast und seitdem regelmäßig in den Gottesdienst gehst? Dass du nett zu deinen Geschwistern und versuchst auch nett zu sein zu deinen Nichtgeschwistern, also im Glauben? Dass du versuchst, so Gutes zu tun und deinen Zehnten und Spenden an Bedürftige zu geben, ist das, was Nachfolge Jesu ausmacht. Mancher versteht vielleicht darunter auch einfach das Einhalten von bestimmten Regeln, von Geboten oder Verboten. Und ich denke, dass das alles Auswirkungen, Früchte sein können, die ein Nachfolger, also erwachsen aus dem Leben eines Nachfolgers von Jesus. Aber was ein wirklich als ein Nachfolger Jesu wirklich ausmacht, ist, denke ich, nochmal ein bisschen was anderes. Ich denke, das Erste, was ein Nachfolger Jesu ausmacht, ist ganz, ganz platt, ist, ihn zum Vorbild zu haben, ist Jesus zum Vorbild zu haben. Wir sollen ihn nachahmen, wir sollen seine Jünger, seine Schüler sein. Ja, das Wort Jünger, Schüler, so wie Jesus seine Nachfolger bezeichnet hat. Wir sollen von ihm lernen, so wie die Jünger damals vor 2000 Jahren auch von ihm gelernt haben. Und was bedeutet das, von Jesus zu lernen? Ein kleines Beispiel davon, was bei uns in der Familie es bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Die meisten von euch, also ich habe schon gesagt, Chrissy ist meine Frau, die meisten von euch wissen, wir haben 2 Söhne, den Levi, der ist 2 und den Noah, der ist 5 Monate. Und Chrissy ist eine, ich sage schon mal, leidenschaftliche Kuchenbäckerin, mittlerweile auch Tortenbäckerin. Das ist sehr zum Vorteil meines Genusses, sehr zum Nachteil meines Gewichts, aber das ist ein anderes Thema. Und Levi liebt es auch, Kuchen zu backen. Ja, die beiden backen recht häufig zusammen. Levi isst auch sehr gern Kuchen, aber er backt auch sehr gern Kuchen. Und Levi weiß mittlerweile schon so ungefähr, was man machen muss, welche Geräte man braucht. Also das heißt, wenn wir sagen, wir backen heute Kuchen, heute Nachmittag, dann stehen nach 5 Minuten eigentlich schon alle Dinge bereit. Und wenn er irgendwas nicht findet, dann nervt er einen so lange, bis man ihm zeigt, wo es ist, damit er endlich diesen Kuchen backen kann. Naja, auf jeden Fall, was hat es mit Nachfolge zu tun? Chrissy hat so eine bestimmte Eigenheit, sage ich jetzt mal, Tick, keine Ahnung, kann man nennen, wie man will. Wenn sie Kuchen rührt, den Teig rührt mit dem Rührgerät, dann dreht sie dabei die Schüssel. Keine Ahnung wieso, ich frage mich das regelmäßig, warum man da die Schüssel dreht. Man kann ja das Rührgerät drehen, das dreht man ja eh. Auf jeden Fall dreht Chrissy die Schüssel zusätzlich. Und mittlerweile ist Levi soweit, der benutzt auch das Rührgerät. Und das Interessante ist, der sitzt auch dann, der sitzt oben auf unserer Fensterbank an der Arbeitsfläche und der dreht die Schüssel. Der fragt sich nicht wieso. Ja, das ist was Nachfolger. Er hat ein Vorbild und das ahmt er nach. Er lernt dadurch, weil er nachahmt und er hinterfragt es nicht. Er fragt nicht, warum. Macht es Sinn, dass ich die Schüssel drehe? Nein, Mama dreht die Schüssel beim Kuchenbacken. Das gehört zum Kuchenbacken dazu. Und so sollte es, denke ich, auch bei uns als Nachfolger Jesus sein. Wir sollten ihn einfach nachahmen. Ja, wir müssen nicht alles verstehen und alles macht vielleicht nicht alles Sinn in unseren Augen. Aber wir lernen dadurch, dass wir ihn nachahmen. Jetzt sagen wir, gut, Jesus ist mir physikalisch da. Wie können wir ihn nachahmen? Jesus hat uns, Gott sei Dank, die Bibel, sein Wort gegeben und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und da können wir von Jesus lernen, können wir ihn nachahmen, darin können wir ihn sehen und erleben, wie er ist, wie er denkt, wie er handelt. Also wir sollen von Jesus lernen. Was sollen wir von Jesus lernen? Was haben die Jünger damals von Jesus gelernt? Was sollen wir daraus bezogen von ihm lernen? Und Jesus sagte damals zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Oder in anderen Übersetzungen, ich will euch lehren, Menschen zu fischen. Ja, Jesu erste Ansage an seinen Jünger war, folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Das war die Aussage, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn ein Menschenfischer? Was bedeutet es ganz praktisch, ein Menschenfischer zu sein, würde Chrissy vielleicht jetzt fragen. Häufig laufen solche Gespräche so, das kommt immer wieder an den Punkt, weil ich so theoretisch denke. Und deshalb möchte ich mit euch nicht nur Jesu erste Ansage zu seinen Jüngern angucken, sondern auch seine letzte, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und das ist Matthäus 28, 18 bis 20. Ich denke, die meisten kennen das als den Missionsbefehl oder the Great Commandment im Englischen. Und da sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Also Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet ein Schüler Jesu zu sein, bedeutet ein Menschenfischer zu werden oder zu sein. Und ein Menschenfischer ist jemand, der andere zu Nachfolgern von Jesus macht. Ja, ein Nachfolger zeichnet sich dadurch aus, dass er Nachfolger gewinnt. Wir haben gerade gesagt, wie sieht das praktisch aus? Ich denke, hier in dieser Stelle können wir was sehen. Und es gibt andere Bibelstellen, die das aussagen. Um es zusammenzufassen, die Bibel sagt uns, wir sollen Zeugen sein. Und was machen Zeugen? Zeugen, egal wo, egal ob vor Gericht oder sonst wo, Zeugen sind Leute, die reden. Man gibt eigentlich nie Zeugnis dadurch, das sagen wir so als Christen, ich gebe Zeugnis durch mein Leben, bla 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 bla. Aber ich will es jetzt nicht runtermachen, wir sollen das tun. Natürlich, unser Leben soll ein Zeugnis sein. Aber ein Zeuge an sich ist jemand, der eine Aussage macht, ja, der seinen Mund benutzt und was sagt. Was sollen wir bezeugen? Von was sollen wir reden? Wir sollen reden von Gottes Herrlichkeit. Wir sollen reden von seiner Größe, von seiner Liebe, von seiner Gnade, wenn wir es zusammenfassen, vom Evangelium, von seiner guten Botschaft. Ich denke, die allermeisten von euch wissen, was in Johannes 3,16 steht. Das ist nicht die bekannte Übersetzung, die wir alle auswendig können. Das ist auch die NGÜ, macht aber gar keinen Unterschied. Im Endeffekt ist die Aussage, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und das ist das Evangelium. Das ist das, was wir den Leuten bringen oder den Menschen bringen sollen. Deshalb, das ist das, was die anderen hören müssen, um auch Jünger von Jesus zu werden. Und wenn ich vor diesem Vers, wenn ich vor diesem Hintergrund, dass Jesus mich ruft, ein Menschenfischer zu sein, mein Leben anschaue, dann macht es mich extrem demütig. Dann macht es mich extrem ernüchtert, weil ich feststelle, dass ich oft gar kein Nachfolger Jesu in dieser Definition bin. Ja, wenn ich mein Leben angucke, dann bin ich ein extrem schlechter Menschenfischer. Auf meiner Arbeit zum Beispiel wissen zwar ein paar Kollegen, dass ich Christ bin, dass ich in eine Gemeinde gehe, aber das ist mehr so, ich erzähle das dann so notgedrungen, ja, nicht voller Begeisterung. Und so eine Begebenheit, die das Ganze zusammenfasst, will ich euch kurz erzählen. Es war ein Gespräch, das ich vor kurzem hatte. Ich hatte Dienst in der Aufnahme und ein Kollege, der Notarzt gefahren ist bei uns aus dem Haus, kam rein, weil gerade kein Einsatz war und hat sich hingesetzt und guckt mich an und sagt, Marc, ich habe dich im Internet gefunden. Und ich so, was? Hast du mich gegoogelt oder was, du Stalker? Dann guckt er mich so an, nein, ich hatte letztens einen Patienten und der hat in einem Wohnheim gelebt. Und dann dachte ich schon, aha, okay, jetzt wird's spannend. Und zwar im Herrenhaus. Aha, okay. Und dann hat er das gegoogelt, um zu wissen, wo das ist. Und dann kam er auf Haus des Herrn. Dann hat er diese Seite angeklickt, weil in seinem Umfeld, der zieht in so eine Wohngemeinschaft mit seiner Familie an, also so ein 12-Parteien-Haus, wo sie sich bestimmte Räume teilen. Und eine Familie, die dort mit einzieht, die sind Christen, sind in einer Freikirche. Und er hat es gesehen, Haus des Herrn, evangelische Freikirche, na gut, klicke ich mal an. Und scheinbar hat er sich so weit durchgeklickt, bis er auf Hausgruppen kam. Und dann sagt er mir zu mir, ja, ich habe gesehen, bei dir kann man in den Bibelkreis gehen. Und ich so, erstmal völlig überfahren, klar. Okay, ja, das kann man tun. Ich war nicht so begeistert. Und ich habe gemerkt, ich bin rot angelaufen, mein Mund wurde trocken. Ich saß so da und dachte, Was mache ich jetzt? Ja, also wie, ich habe hier eine super Gelegenheit und mein Kopf war irgendwie muss ich, ganz ehrlich, mein erstes Gefühl war, irgendwie muss ich jetzt aus dem Gespräch rauskommen, ganz schnell, ich bin total überfordert. Und im Nachhinein, ja, es klingt jetzt alles lustig, ich schäme mich extrem dafür. Gott präsentiert mir eine Möglichkeit, über meinen Glauben zu reden, auf ganz natürliche Weise, er hat angefangen, darüber zu sprechen und ich war irgendwie überfordert, was soll ich tun? Mich gerettet hat dann, dass jemand anderes reinkam und mit ihm Gespräch angefangen hat, genau in diesem Moment. Anne hat mich noch gefragt, bist du denn sehr aktiv in dieser Gemeinde, woraufhin sagte ja. Und dann kam die andere Person rein. Also, es war, ja, Riesenzeugnis, nein. Also, das ist oft, wie es in meinem Leben aussieht. Ja, dass mir eben diese Begeisterung und wahre Freude fehlt, anderen vom Evangelium zu erzählen. Und wenn wir nicht nur Johannes 3,16 anschauen, sondern auch zwei Verse weiter, 3,18, wo steht, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Juhu, gilt für mich. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, der an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Ja, wenn ich das lese, dann müsste ich eigentlich immer unterwegs sein und jede Gelegenheit nutzen, um anderen vom Evangelium zu erzählen. Ja, es ist schön, dass ich hoffentlich gerettet bin. Aber es ist eine Schande, dass ich dieses Geheimnis nicht jedem erzähle, weil es muss es jeder hören. Eigentlich gibt es keine Ausrede zu sagen, ah, vielleicht ist er nicht von Gott vorbereitet. Scheiß drauf, dann ist er nicht vorbereitet, aber Hauptsache, du hast es ihm erzählt. Also ich predige es zu mir, ja, nicht falsch verstehen. Danke fürs Klatschen, das war cool. Das hat mich ermutigt. Und dazu möchte ich euch eine kurze Geschichte aus diesem Buch hier vorlesen. Mir ist vorhin aufgefallen, sorry an den Übersetzer, ich habe es nicht abgetippt. Du musst leider simultan übersetzen. Ich versuche langsam zu lesen. Also er erzählt die Geschichte von jemandem, den er in seinem Leben kennengelernt hat. Ich denke an Abid, einen Arzt, der auf einer vom Evangelium noch nicht erreichten Insel wohnt. Er kommt aus einer wohlhabenden, strengen islamischen Familie. 7-mal war er schon als Pilger in Mekka gewesen, doch Gott sei Dank, im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit lernte er Christen kennen, die ihm von Jesus erzählten. Während er den Geschichten von Jesus zuhörte, spürte er einen Frieden, den er davor noch nie erlebt hatte. Trotzdem, er wusste, dass es ein schwerer Weg werden würde, wenn er Christ würde. Kaum hörte seine Familie davon, fesselten und schlugen sie ihn. Seine Frau verließ ihn und die Kinder wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er verlor seine ärztliche Praxis und bis heute schwebt er ständig in der Gefahr, von seinen Angehörigen umgebracht zu werden. Das ist der erste Teil. Das ist nur der Background. Der sieht schon mal deutlich positiver aus als meiner. Nur so für die Motivation und Begeisterung von Jesus zu erzählen, hätte ich mehr Grund als er, sage ich jetzt mal so, rein oberflächlich betrachtet. Und dann geht's weiter. Aber Abid lässt sich nicht davon abhalten, anderen von Jesus zu erzählen. Als Jesus ihm begegnete, bat er ihn um 1000 Menschen, mit denen er in seinem ersten Jahr als Christ über seinen Glauben reden könnte. Am Ende des ersten Jahres waren es über 4000 Menschen, denen er von Gottes Gnade, den Jesus zu uns kam, erzählt hatte. Sorry, es kann sein, dass ich noch öfter heule, weil mich das irgendwie aufhört. In seinem ersten Jahr als Christ hat er am Anfang Gott gebeten, ihm 1000 Menschen zu geben, mit denen er über Gott reden kann, obwohl ihm das alles vorher passiert ist, obwohl er wusste, was es ihn kosten würde. Meine Frage, so schön am Anfang des Jahres, ist es einer von deinen Vorsätzen dieses Jahr gewesen, mit 1000 Menschen über Jesus zu sprechen? Gott zu bitten, nicht zu müssen, Gott zu bitten, dass er dir 1000 Menschen schickt, mit denen du über ihn reden darfst. Ist das dein Wunsch? Und wenn nicht, was hält dich davon ab, das als Wunsch zu haben oder das zu tun? Ich glaube, zwei Hauptgründe, die es gibt oder die ich aus meinem Leben kenne, sind erstens Menschenfurcht. Ja, obwohl ich nicht geschlagen werde, obwohl ich nicht von meiner Familie ausgestoßen werde, habe ich Menschenfurcht und mache mir Gedanken, was denken die anderen über mich, was denken meine Arbeitskollegen, wie ist mein Standing vor denen. Und ich glaube, das Zweite, was mich in letzter Zeit sehr, wo mich der Heilige Geist überführt und was mich sehr betroffen macht, ist Bequemlichkeit. Ja, wenn ich vor der Entscheidung stehe, einen freien Abend mit Christi zu verbringen und vielleicht im Fernseher, manchmal so, manchmal so. Oder ob ich einen Arbeitskollegen und seine Freundin treffe, die Jesus noch nicht kennen, dann merke ich sehr schnell meine Bequemlichkeit. Kann ich meine Jogginghose zu Hause anlassen, wenn keiner kommt vor dem Fernseher, schon mal bequem. Kann mir irgendwas gemütlich essen, muss nicht irgendwie einen Abend vorbereiten oder gestalten. Ja, so meine Grundintention ist, ich will mein Leben so angenehm, so problemlos, so smooth wie möglich haben. Ja, dass keine Hindernisse da drin sind. Mir fallen dann schnell gute Gründe ein, warum ich so ein Treffen absagen kann. Ich bin müde und erschöpft von der Arbeit, es waren viele Überstunden, es waren Dienste, was weiß ich. Noah schreit die ganze Nacht durch, wir kriegen wenig Schlaf, Chrissy weniger als ich, deutlich weniger. Ich habe immer Gründe. Ich habe eh schon 3 Abendtermine pro Woche und wir müssen ja eigentlich auch mal was für unsere Ehe tun. Das sind dann so Dinge, die in meinem Leben so als Begründungen kommen, warum ich sowas nicht tun kann. Und ich glaube, wenn man es ganz runterbrechen will, verpassen wir ganz viele Gelegenheiten, anderen von Jesus zu erzählen, weil wir entweder feige sind oder weil wir faul sind. Zumindest ist es so in meinem Leben. Aber ich möchte euch auch ein ermutigendes Beispiel aus meinem Leben geben. Ja, ein anderer Arbeitskollege, da hatte ich auch Dienst. Irgendwie passieren solche Dinge immer im Dienst. Wahrscheinlich, weil ich da die anderen Kollegen auch ausnahmsweise mal treffe. Der ist auf der Intensivstation gewesen und ich hatte gerade mal nichts zu tun, bin mal bei ihm vorbei, kurz erzählt und dann sagte zu mir, ach, und Heiligabend verbringe ich dies Jahr allein. Und ich so, okay, warum fährst du nicht heim? Familie wohnt zu weit weg, er hat nur 2 Tage frei, passt einfach zeitlich nicht, würde mehr Zeit auf der Autobahn verbringen als sonst wo. Und mein erster Impuls war, okay, wir müssen den zu Heiligabend einladen. Hintergrund davon ist, Christi und ich haben uns dieses Jahr entschieden, das erste Mal nicht mit unseren Familien, Eltern oder sonst wie an Heiligabend zu feiern, sondern das für uns als Familie, so eine Tradition zu beginnen, zu viert einfach Heiligabend zu feiern. Und habe Christi dann gefragt, ob es okay ist und es war für uns beide okay. Und dann hat es noch ganz lange gedauert, bis ich Falk, so heißt er, als Kollege, gefragt habe, weil ich gemerkt habe, da ist eine gewisse Unbequemlichkeit drin. Da kommt ein Gast, es wird vielleicht anders, als wir es uns vorgestellt haben, wir müssen uns da ein bisschen anpassen. Und irgendwie, je mehr man drüber gedacht hat, merkte ich, irgendwie gibt es auch Gründe für mich, das jetzt vielleicht ihn doch nicht zu fragen. Vielleicht ist es ja unangenehm für ihn, vielleicht will er das ja gar nicht. Völliger Quatsch, aber auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, er kam zu uns an Heiligabend, es war ein super Abend, wir hatten gute Gespräche, jetzt keine großen Bekehrungserlebnisse, aber er war da und wir haben ganz normal unser Programm, wir haben Lieder gesungen, wir haben die Weihnachtsgeschichte gelesen, wir haben Geschenke ausgepackt und er war einfach dabei und er ist gegangen am Abend und Christi und ich haben uns danach standen in der Küche und haben uns angeguckt und waren einfach so überwältigt von der Gnade Gottes, dass wir jemanden so dienen durften und haben auch einfach beide angefangen zu heulen, weil wir einfach erlebt haben, wie es war so ein schönes Gefühl, es war so eine Freude, so eine tiefe Zufriedenheit zu erleben, wie es ist, wenn man jemanden wirklich dienen kann. Das ist nur eine Kleinigkeit gewesen und trotzdem war es, also für mich war es einfach was, was mich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr krass verändert hat, wo ich gemerkt habe, hey, diese Freude, diese Zufriedenheit, die will ich immer haben. Die will ich nicht einmal im Jahr an Heiligabend, weil ich jemanden zum Essen eingeladen habe, die will ich immer haben. Und ich glaube, dass es viel diese Freude damit zu tun hat, dass wir unsere Berufung leben, nämlich andere zu Nachfolgern zu machen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, Jesus ruft auch dich, Menschenfischer zu sein. Er ruft dich, du bist nicht zu unqualifiziert, du bist nicht zu müde, du bist nicht zu busy. Das sind Ausreden aus meiner Sicht. Ja, wir müssen weg davon kommen, dass wir glauben, dass wir uns erst um uns kümmern müssen. Dass wir erst dafür sorgen müssen, dass ich fit genug bin, dass ich ausgeschlafen genug bin, dass ich geisterfüllt genug bin, dass ich genügend Bibelwissen habe oder sonst irgendwas, um anderen geben zu können. Ja, das ist nicht, wie es funktioniert, weil aus meinem Leben, aus meiner Sicht, dann fange ich nie an, wenn ich darauf warte. Und wenn wir glauben, was in der Bibel steht, dann haben wir in und durch Jesus als seine Nachfolger schon alles im Überfluss. Ja, wir geben unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Nerven nicht aus unserem Mangel heraus, sondern wir geben das aus Jesu Überfluss heraus. Und ich denke, das ist was, was wir verstehen müssen, dass es nicht mein Schlafmangel ist, der das irgendwie aufhält, weil Jesus kann darin viel größer sein. Er ist in meiner Schwäche stark. Ja, wir können, wir sollen und wir müssen, denke ich, alles frei geben, weil wir bereits im Überfluss gesegnet sind. Gott hat uns alles gegeben. Er sagt, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und deshalb gibt's aus meiner Sicht keine Ausreden. Wir sind als Jesu Nachfolger dazu angehalten, aus Jesu Reichtum zu geben und andere Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und das Ganze wollen wir tun, weil wir seine Gnade erfahren haben. Sie ist der Grund und die Motivation für unsere Nachfolge. Und ich glaube, hier liegt auch ein weiteres Problem, das uns oft abhält, dass wir Gottes übernatürliche Gnade nicht verstanden haben. Und ich glaube, wir haben sie nicht ansatzweise verstanden. Ja, dass er, der Herr der Welt, der König, der Richter, dass er aus Liebe seinen Sohn gegeben hat, damit wir, die schuldigen Sünder, die verurteilt gehören, begnadigt werden. Und warum hat er das getan? Weil er dich wollte. Und warum wollte er dich? Weil er dich liebt. Und warum liebt er dich? Ich habe keine Ahnung. Verdient hast du es nicht. Aber nur dieses Wissen um seine Gnade reicht auch nicht aus. Ja, wir müssen seine Gnade erleben. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir beginnen, im Vertrauen auf seine Gnade zu leben, zu handeln und wirklich in diesem Vertrauen Dinge zu tun. Wenn ich müde bin, das trotzdem zu tun und Gott zu vertrauen, dass er mir in meiner Müdigkeit begegnet. Ja, Gott hat alles für uns gegeben. Seinen eigenen Sohn. Verdient er es nicht mehr oder verdient er nicht mehr, als wir oft bereit sind zu investieren? Verdient er nicht, dass wir alles für ihn geben, wenn er alles für uns gegeben hat? Und deshalb wieder eine Frage an dich. Bist du bereit, für Gottes Reich Dinge aufzugeben, zum Segen für andere Menschen? Damit sie auch Gottes Gnade erleben und hören können. Vielleicht deinen Urlaub, vielleicht sollst du dir ein kleineres oder billigeres Auto kaufen, ein kleineres oder billigeres Haus, um das zu investieren, vielleicht in Mission, damit viele, viele Gottes Gnade und Botschaft hören können. Vielleicht solltest du dir weniger Luxusartikel wie Smartphones, Tablets, Klamotten, Accessoires zulegen. Ja, was uns momentan beschäftigt, ist ein Thema. Wir waren letztes Jahr, 2015, waren wir nicht im Urlaub gewesen. Krass, als Deutscher nicht im Urlaub, ist ja total heftig. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen dieses Jahr unbedingt in Urlaub gehen. Wir brauchen das. Ja? Mit den Kindern wäre jetzt für uns so die erste Option. Wir waren vor 2 Jahren mit dem Levi auf Mallorca, war super schön, super Hotel. Und wir haben das so, das war so unser Plan für meine Elternzeit im Herbst. Und irgendwann kam der Gedanke auf, hey, wie sieht's denn aus? Sollen wir vielleicht in Mission gehen? Und Chrissy war schon 3-mal in einem Kinderheim in Malawi, hat da Kontakte hin. Und zwar ist eine Überlegung für uns zu sagen, hey, sollen wir dahin gehen? Was natürlich mitspielt, ist, dann fällt der Urlaub flach, weil beides können wir nicht finanzieren. Und es ist so, und auch da merke ich immer wieder, es ist in mir, mein erster Gedanke war, ja, mit den Kindern, voll gefährlich, geht ja gar nicht. Und was der wahre Grund war, Marc will eigentlich in Urlaub. Marc ist nicht bereit, seinen Urlaub aufzugeben, aber findet viele, viele gute Gründe. Und vielleicht gibt es gute Gründe. Vielleicht sagt Gott, wir sollen da nicht hingehen. Ich sage jetzt nicht, das Muss ist ein Muss. Aber was ich damit sagen will, ist, habe ich die Bereitschaft zu sagen, okay, ich opfere meinen Urlaub, den ich mir in meinem Kopf verdient habe. Ja, wo ich denke, ich habe so hart gearbeitet, ich brauche diesen Urlaub. Oder bin ich bereit, das zu investieren, was viel mehr Wert hat und was mir im Endeffekt auch viel mehr Freude bringen wird. Ja, bist du bereit zu verzichten auf Sachen, auf deine Erholung, auf deine Zeit? Bist du bereit, alles zurückzulassen, so wie die ersten Jünger das getan haben? Folge mir nach, zack, hinterher. Ja, oder wie Jesus es auch von uns fordert in Lukas 14. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das sind sehr, sehr, sehr krasse Worte von Jesus. Und ich will die überhaupt nicht abmildern. Ja, und ich möchte trotzdem sagen, damit mildere ich sie vielleicht ein bisschen ab, aber sag, ich will jetzt keinen hier auffordern, Frauen und Kinder zu verlassen, ich will keinen auffordern, alles zu verkaufen, was er hat und das einfach nur wegzuspenden. Wenn du den Ruf dazu hast, tu das, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht jeder von euch muss das tun. Aber ich glaube, es ist schön hier ausgedrückt in der NGÜ. In Luther, Elberfeld heißt es, du sollst sie hassen. Das finde ich immer sehr schwer zu greifen. Aber hier ist es, zurückzustellen. Was ist an erster Stelle, was ist an zweiter? Das ist, wo sind unsere Prioritäten? Halte ich Dinge fest? Und warum halte ich die dann fest? Glaubst du wirklich in deinem Leben, dass Gott vollkommen gut ist? Vertraust du ihm blind oder hast du lieber noch so ein bisschen die Zügel selbst in der Hand, weil du Angst hast, ah, der nimmt mir das vielleicht weg. Wenn ich das an zweite Position mache, na, nachher ist es vielleicht weg, wenn Gott sagt, nee, nicht zweite, nullte Position. Ja, ist es, hinterfrag dich. Hast du Angst, dass Gott dir was wegnimmt oder vertraust du das, was wir oft singen, dass er alles ist, dass er mehr als genug ist, dass er es gut mit uns meint, dass er alles uns gibt, was wir brauchen? Ich glaube, wir sind da oft wie der reiche Jüngling, von dem wir vor kurzem auch gehört haben. Ich glaube, wir sind alle extrem reich, zumindest aus globaler Sicht gesehen. Und wir hängen so sehr, zumindest in meinem Leben so sehr an den Dingen, die wir haben. Ja, mein Alltag und all das Unwichtige, was der sich eigentlich so mit sich bringt, das nimmt viel, viel mehr Platz ein als Jesus oder noch weiter gesehen als diesen Auftrag, den wir bekommen haben, Menschen zu Jesu Jüngern zu machen. Wir verlieren diesen Auftrag eigentlich total aus den Augen durch den ganzen Wust, der unser Leben irgendwie füllt. Ja, wir haben die falschen Prioritäten. Da ist es dann wichtiger, das Haus schön einzurichten und zu dekorieren, als sich mit jemandem zu treffen, dem es vielleicht gerade nicht gut geht und dem man Jesu Botschaft weitergeben könnte. Und da gibt es, glaube ich, viele Beispiele, was wir als wichtig erachten. Ich muss in meinen Sport, sonst bin ich nicht fit. Ich muss heute Abend richtig gut essen. Ich muss das, ich muss das, ich muss das. Ihr kennt euch am besten und was eure Dinge sind. Aber was mir wichtig ist, was wir verstehen, ist, dass unsere erste Identität nicht unser Job, nicht unsere Rolle in der Familie, nicht sonst irgendwas ist, sondern unsere erste Identität ist es, Nachfolger Jesu zu sein. Und Nachfolger Jesu sind nun mal Menschenfischer. Wir sind berufen, Menschenfischer zu sein. Wir sind berufen, anderen von Jesus zu erzählen. Und ich bin wirklich überzeugt, dass nur wenn wir Gottes Willen und diesem Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, zu ersten Prioritäten in unserem Leben machen, dass wir diese Begeisterung, diese Erfüllung, diese Freude, diese Zufriedenheit erleben, für die wir eigentlich geschaffen sind. Und die wir eigentlich mit so vielen Versuchen in unser Leben zu kriegen. Ich glaube, alles andere sind Versuche, wirklich diese tiefe Zufriedenheit zu erlangen. Und diese Zufriedenheit, die Chrissy und ich an Heiligabend so ein bisschen schmecken durften, ich glaube, das ist das, was Gott jedem von uns schenken möchte. Und nicht kurze Momente, sondern dauerhaft. Und warum will er uns das schenken? Weil er in unserer Zufriedenheit extrem verherrlicht wird. Das ist das, was Gott am meisten Ehre bringt, wenn wir unsere Freude an ihm, unsere Zufriedenheit in ihm finden. Und passend dazu möchte ich mit einem Gedicht enden. Wir waren jetzt die letzten paar Tage, drei Tage mit Anderlee und Jesse in Baden-Weiler, also im Schwarzwald, haben da ein paar Tage verbracht und da hing im Büro, also wir waren in der Wohnung von Freunden im Büro, ein Gedicht. Und zwar dieses hier, The Christian Desire. Ich lese es euch auf Englisch vor und dann mein Versuch der deutschen Übersetzung. Und nehmt es wirklich vielleicht auch als nicht nur als einen Wunsch, den wir alle haben oder haben sollten, oder sondern wirklich auch als ein Gebet, wo wir sagen, Jesus, das möchte ich haben. Lord Jesus, make thyself to me a living, bright reality, more present to faith vision keen than any outward object seen, more dear, more intimately nigh than e'en the sweetest earthly tie. Übersetzt die Sehnsucht eines Christen oder das Begehren eines Christen. Herr Jesus, mach dich selbst zu einer lebendigen, leuchtenden Realität in mir. Sei mir in den kühnsten Hoffnungen meines Glaubens bewusster als jeder äußerlich sichtbare Gegenstand. Sei du mir wertvoller und näher als jede noch so schöne irdische Verbindung. Ich glaube, das ist eigentlich das große Geheimnis, dass wir Jesus wirklich als unseren größten Schatz haben, dass er realer ist als uns alle Umstände und alle Gegenstände in unserem Leben. Und eine Situation, wo ich das jetzt auch gerade vorgestern erleben durfte oder wo Gott mich daran erinnert hat vielmehr, war eben in Baden-Weilert, wo wir waren, und Christi und ich sind da schon ziemlich abgekämpft hingekommen. Ich hatte am Dienstag noch einen Dienst. Er hat morgens um 10 angefangen und er sollte eigentlich bis um 10 gehen. Das war aber so viel Arbeit, dass ich bis um 11:45 da war und dann heimgefahren bin, war dann irgendwann um 1 zu Hause, irgendwann um 2 gepennt, und wir wollten am nächsten Tag eben da hinfahren. Hatten die Wochen davor, vor allem Chrissy, eben schon schlecht geschlafen, waren einfach nur K.O. und sind hin, und wir hatten eine super Zeit, wir haben super Gespräche gehabt, haben noch weniger geschlafen, weil wir so gute Gespräche hatten, aber die waren es wert. Und waren aber trotzdem einfach nur K.O. Es war mit den Kindern anstrengend, weil andere Umgebung. Wir hatten einfach nicht das nötige Equipment, um sie ruhig zu stellen. Das klingt jetzt krass. Ich hatte die Drogen nicht dabei. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, hey, wir wollen nicht Samstag Mittag erst nach Hause fahren, sondern wir fahren schon Freitagabend nach Hause. Wir haben die Betten abgezogen, alles gepackt, haben das Auto eingeladen im Regen, es war so richtig schön feucht, wir sind ins Auto eingestiegen, wollten noch mit Annalee und Jesse zum Abendessen fahren und von da aus nach Hause, und ich mache das Auto an, das Auto springt auch an, alles wie immer, alles gut, Licht geht, bis auf das rechte Frontlicht, das war kaputt, das wusste ich schon vorher. Auf jeden Fall bin ich losgefahren und so ein paar 10 Meter und habe gemerkt, irgendwie ist die Scheibe immer noch beschlagen, und normalerweise geht es recht schnell, dass wenn das Gebläse an ist, und es wurde nicht weniger, das Gebläse ist nicht angesprungen. Naja, gut, konnten wir nicht fahren, das war schon mal toll, weil man hat nichts, wirklich absolut nichts gesehen, außer die Spiegelreflexionen in der beschlagenen Scheibe von den Gegenfahrzeugen, aber keine Straße. Von daher war das dann erstmal so, okay, wir rufen mal einen ADAC an, vielleicht nur eine Sicherung kaputt. Der Mensch kam eine Stunde später, ich stand mit dem eine Stunde im Regen, der hat alles mögliche ausprobiert, hat gesagt, das ist nicht zu reparieren, da müssen sie morgen in die Werkstatt, das wird aber auch nicht klappen, weil morgen ist ja Samstag und dann haben die das Teil eh nicht da, von daher müssen wir sie dann morgen wahrscheinlich abschleppen. Das Coole war, wir mussten nicht auf der Straße pennen, sondern wir konnten wieder zurück, mussten wieder alle Betten beziehen, alles Sachen wieder hochräumen. Genau, war eigentlich so richtig erholsam dieser Abend. Und ich stand da unten mit diesem ADAC-Mensch oder neben dem ADAC-Mensch, während er so im Auto lag und irgendwas probiert hat, und dachte so, Gott, ich denke die ganze Zeit über Freude nach und jetzt so eine Aktion. Ich fühle mich überhaupt nicht fröhlich gerade. Und was soll das jetzt? Wir sind völlig K.O., wir wollen eigentlich nur nach Hause fahren und jetzt so eine, ich darf das Wort nicht sagen, sonst hält mir das der Simon wieder vor. Ja, so habe ich gedacht. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wie Gott zu mir sagt, ja, das Problem mit deiner Freude sind nicht die Umstände. Das Problem mit deiner Freude ist, dass du nicht auf mich schaust. Und dass meine Gnade in dieser Situation dir doch reichen muss. Du hast alles. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass wir ADAC-Plus-Mitglieder sind, dass jetzt alles reibungslos geklappt hat und so weiter. Ja, es war überhaupt nicht schlimm, außer dass man in diesem Moment dachte, ich will jetzt nur nach Hause. Ja, und es läuft nicht so, wie ich es will. Und Gott hat echt gesagt, hey, die Umstände sind doch scheißegal. Geh einfach hoch. Hä? Oh. Ja, ich habe ja gesagt, da ist zu viel Emotion drin. Auf jeden Fall bin ich hochgegangen und ich wusste, Chrissy wird es viel mehr noch mitnehmen als mich. Das heißt, es gab 2 Optionen. Ich erzähle es jetzt vielleicht doch, Chrissy. Ich habe gestern gesagt, ich erzähle es nicht. Ich erzähle es doch. Ja, es hat was mit mir zu tun. Und zwar hat Chrissy mir, ich bin hochgegangen, Chrissy hat die Tür aufgemacht und sie hat eigentlich erwartet, dass meine Laune im Keller ist, dass ich ausraste, das Auto beleidige und alles andere auch. Ja, wir haben das Auto von meinem Schwiegervater bekommen, das wäre so, deshalb hätte ich mich vielleicht auch noch aufgeregt. Und das Krasse war, Es war nicht so, weil ich eben bei Gott schon unten mir das gesagt hat, konnte ich rein und Chrissy war aufgelöst, sie hat angefangen zu heulen und ich habe gesagt, komm, lass uns einfach beten, lass uns einfach in diesem Moment, ich habe kein Bedürfnis danach, Gott die Ehre geben. Ja, ich fühle mich nicht gerade nach, ha, danke, dass mein Auto kaputt ist, aber lass uns das tun, wir haben das getan und es war gut für uns, ja, und es war eben dieser Punkt und meine Freude ist nicht abhängig von meinen Umständen, sondern sie ist allein abhängig von Gottes Gnade und die ist immer da, egal in welchem Umstand, egal in welcher Situation. Gottes Gnade ist ein Fakt, das ich nicht auslöschen kann, egal wo ich bin, was ich mache oder was mir zugefügt wird. Und das ist so, das ist das, glaube ich, was, um das zusammenzufassen. Wir sind berufen, Jünger zu sein. Wir sind berufen, Jünger zu machen. Und in diesem Tun, anderen zu Jüngern zu machen, werden wir eine Freude und eine Zufriedenheit erleben, weil wir in unserer Berufung leben, weil wir das tun, wozu wir geschaffen sind. Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen. Ich glaube, jeder Einzelne von euch sehnt sich nach voller Freude und Zufriedenheit. Und ich weiß, also wenn ich mein Leben in den letzten Wochen und Monaten angucke, habe ich mir oft gedacht, oh Mann, das ist nicht, wie ich mir Christsein vorstelle. Ja, ich habe meinen Alltag, ich racker mich ab und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber fühlt euch ermutigt, Schritte zu gehen darauf hin und Gott belohnt es so reich. Zum Abschluss noch ein paar Fragen für euch zu Hause. Die erste Frage, bist du ein Nachfolger Jesu? Wenn du hier sitzt und vielleicht sagst, das weiß ich noch nicht, dann bist du es wahrscheinlich nicht. Aber dann möchte ich dich ermutigen, nimm dieses Angebot an. Er möchte nicht nur dir anbieten, ein Nachfolger zu werden, er bietet dir an, sein Kind zu werden. Ja, Gott liebt dich und er möchte dir begegnen. Und wenn du sagst, ich habe das alles noch nicht verstanden, ich habe so viele Fragen, komm auf jemanden zu, auf irgendeinen, der hier sitzt, brauchst nicht unbedingt zum Welcome-Stand zu gehen, auf irgendeinen, wir haben gehört, wir sind alle Nachfolger Jesu, jeder von uns kann dir was erzählen zu Jesus. Und wenn du schon Nachfolger Jesu bist, wie sieht deine Nachfolge aus? Was macht dich aus als Nachfolger Jesu? Hinterfrag dich, wie sieht es in deinem Leben aus? Was hält dich ab, Menschen zu fischen? Faulheit oder Feigheit? Ja, das sind die zwei in meinem Leben. Und bist du bereit, es dich was kosten zu lassen, andere zu Jüngern zu machen? Und zum Schluss, erlebst du wahre Freude und Zufriedenheit in deinem Leben? Erlebst du das in Gottes Gnade oder versuchst du das durch andere Dinge irgendwie zu füllen? Vater, Herr, ich danke dir, dass du unser Herr, dass du unser Gott, dass du unser König bist, dass wir dir nachfolgen dürfen, Herr, weil du uns liebst, weil du deine Gnade so reich über uns ausgeschüttet hast. Ich bitte dich, Herr, dass wir nicht träge, nicht faul sind, Herr, sondern dass wir überwältigt sind von deiner Gnade und rausgehen und sagen, Gott, schenk mir 1000 Menschen oder mehr, mit denen ich reden kann über deinen Glauben. Und mach mich mutig, mach mich stark, bereite mich vor, diese Gespräche zu führen, um deinen Namen zu verherrlichen, um dein Reich zu bauen, um Menschen in Ewigkeit mit hineinzunehmen. Gott, ich bitte dich, hilf uns zu verstehen, wie groß deine Gnade ist und wie sehr wir es brauchen, unsere Zufriedenheit, unser Glück, unsere Freude in dir zu finden und nicht nur mit unserem Kopf, sondern mit unseren Taten, Herr, dass wir deine Gnade leben in dieser Welt, Jesus. Ich bitte dich, lass wirklich Veränderungen in unseren Herzen geschehen, Herr, dass wir nicht so bleiben, wie wir aktuell sind, Gott, sondern dass wir dir ähnlicher werden, Jesus, weil du unser Vorbild bist und weil wir dich nachahmen wollen. Und weil wir wollen, dass viele, viele, viele Menschen deinem Volk dazugefügt werden, Jesus. Amen.